Jesus, wir danken dir, dass du alles für uns geworden bist, Herr.
Amen.
Wir freuen uns über dich, Herr Jesus.
Amen.
Danke dir für dein vollbrachtes Werk am Kreuz. Danke dir für deine Auferstehung, das Ausgießen des Geistes. Danke für die Zeit jetzt hier zusammen, Herr. Danke, Herr, du bist jetzt mitten unter uns, um zu jedem von uns zu reden. Herr, gib uns das rechte Wort, Herr, und das rechte Hören. Wir loben dich, Herr. Ja, wie sollen wir anfangen, Herr Jesus Christus? Ich bin davon überzeugt, dass der in euch und in mir angefangen hat, ein gutes Werk angefangen hat. Es ist wirklich gut. Und wie ein Bruder gestern schon gesagt hat, es ist eigentlich das ganze Evangelium. Das Werk ist ein Evangelium. Das Wirken Gottes an uns ist ein Evangelium. Und das Evangelium ist das Wirken Gottes an uns. Und wir sind in dieses wunderbare, gute Werk hineingestellt. Gott geht voran und wir sind mittendrin. Und es ist so wunderbar, das auch zu beobachten. An jedem Einzelnen, in allen Geschwistern, dass Gott wirkt. Gott wirkt. Das ist das beste Evangelium. Ja, da brauchst du nicht so viel zu sagen. Wenn Menschen sehen, Gott wirkt, das ist anziehend. Besonders für die, die schon Gott suchen. Zumindest für mich war das anziehend, Gott wirken zu sehen. Jetzt nicht so in äußeren Taten, spektakulären Dingen, sondern wie er innerlich wirkt. Wie er das Wollen und Vollbringen wirkt, wie er Wendung der Herzen wirkt. Das ist ein gutes Werk. Das ist ein Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Wenn du Evangelium, das heißt ja frohe oder frohmachende Botschaft hörst, woran denkst du? Was ist jetzt, überleg mal ganz für dich allein, was ist für dich jetzt das hervorragende Element des Evangeliums? Worüber freust du dich? Und was bestimmt dein Lebensgefühl, darf ich mal sagen? Freust du dich wirklich? Ist das, was dein Leben hin zur Freude, zur Dankbarkeit, zur Liebe des Herrn verändert? Evangelium heißt frohe, frohmachende Botschaft. Das Wort wurde früher auch im weltlichen Gebrauch, im weltlichen benutzt. Und zwar war es die oftmals eine Siegesbotschaft, die verkündet wurde. Hurra, wir haben den Sieg. Und der Bote, der diese gute Botschaft zu dem Heerführer brachte oder zu dem König brachte, das war der Evangelist. Auch wir sind solche Evangelisten, die die gute Botschaft, die Siegesbotschaft zu den Menschen bringen. Es ist eine Ehre. Es war immer eine Ehre, dass so ein Bote eine solche Botschaft dem Heerführer bringen konnte. Welch eine Ehre und welch eine Freude für uns, die gute Nachricht weiterzusagen. In jeder Situation. Paulus sagt, durch Leben oder durch Tod. Das heißt, es umfasst sein ganzes Leben. Sein Leben war einfach Evangelium. Er war so gefüllt und so gestärkt durch den Herrn, so gedrängt, so voller Freude, Liebe, vollgefüllt mit dem Herrn. Und sein Leben war ein Evangelium für die Menschen. Das Evangelium ist gelaufen. Das ist ein Fortschritt des Evangeliums. Es lief, angefangen, ich würde sagen, ja, wo fing denn das Evangelium an? Wer hat denn das erste Evangelium gepredigt? Wie?
Petrus.
Ein Engel. Das Evangelium hat ein Engel verkündet. Lukas 2. Vers 10 und 11. Wer liest uns das mal? Lukas 2, Vers 10 und 11. Wir können zusammen lesen, die das aufgeschlagen haben. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich bringe euch eine Nachricht von großer Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher Christus ist, der Herr in Davids Stadt. Das war die erste Verkündigung des Evangeliums. Ja, Hirten auf dem Felde, plötzlich steht ein Engel neben ihnen und sagt, fürchtet euch nicht, da kann man sich schon fürchten. Aber ich bringe euch gute Nachricht, ich bringe euch das Evangelium. Das Evangelium. Was ist denn das? Ein Evangelium von großer Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher Christus ist, der Herr in Davids Stadt. Das ist unser Evangelium, eine Person. Nicht eine Fülle von Lehren, Vorschriften, Satzungen, Praktiken, Riten. Es ist einfach Jesus Christus. Wir wollen uns darauf reduzieren lassen. Auf diese eine Person. Das ist das Beste. Das ist der größte Schutz. Ich schaue Christus an. Lob den Herrn. Ich bin so froh, dass ich frei gemacht worden bin durch alle komischen Vorstellungen, was alles zu tun ist, was man alles machen muss, was nicht möglich ist. Und vergiss alles. Schaue diesen Christus an. Dann weißt du, was möglich ist. Und dieser Christus ist nun mein Herr und Leben. Ja, er will alles sein. Das ist mein Evangelium. Das ist das, was ich erlebe. Das ist das, was ich rede. Das ist das, was mein Lebensgefühl ausmacht. Mein Lebensinhalt. Ich liebe den Herrn. Und was kann ich mehr sagen, als dass ich ihn noch mehr lieben möchte und noch mehr erfahren möchte, schätzen möchte. Das ist das Evangelium. Paulus sagt in Römer 10, wie lieblich sind die Füße derer, die die gute Nachricht verkünden. Das ist alles, einerseits ist es in mir, dieses Evangelium. Aber wenn es rauskommt, dann ist es nochmal gesegnet. Ja? Es ist in mir und wird zurückgehalten von mir. Aber wenn ich mich frei mache von allem, was zurückhält, wie lieblich ist das? Wie gesegnet bin ich, dass wenn dieses Evangelium herauskommt zu anderen Menschen, sei es zu anderen Menschen, sei es in der Gemeinde. Überall möchte der Herr verherrlicht werden.
Amen.
Amen. Und jetzt, ich will aber, Brüder, Vers 12, dass ihr wisst, wie es um mich steht. Ja, wie steht's denn mit dir, Paulus? Das hat uns interessiert. Ja, wir wissen, du bist in Gefangenschaft und du hast die Ketten an den Füßen. Und ja, wie geht's dir denn? Das steht so dahinter, die Frage der Philipper, wie geht's dir denn? Ach, Paulus, wir haben so ein Mitleid mit dir. Wie geht's dir denn? Und dann sagt der Paulus, nicht wie es ihm geht. Wie geht's mir denn? Huh? Wie geht's euch denn? Wie geht's jedem Einzelnen von uns? Hast du dich heute Morgen schon gefragt, wie es dir geht, als du aufgestanden bist? Wie geht's mir denn? Ach, ich fühle mich heute nicht so proper. Und ich komme so schwer in die Gänge und ja, alles so schwer und Kinder so unruhig und unartig und ach, was habe ich alles für Leiden und ja, wie geht's mir denn? Ah, ich habe schon wieder Halsschmerzen. Und wir sind so mit unserer Befindlichkeit beschäftigt, den ganzen Tag. Wie geht's mir denn? Ah, ich habe jetzt keine Lust oder ah, das würde mir gut tun und jetzt mache ich das und ah ja. Ach, das kommt auch noch dazu und ah ja, mir geht's nicht so gut, ja. Also, wie es um mich steht, das geht jetzt weiter. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Paulus, wir wollten wissen, wie es dir geht. Ja, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Die Förderung des Evangeliums. Das Evangelium erfährt eine Förderung. Amen. Stellt euch vor, wie das Evangelium damals gelaufen ist. Ja, erinnert ihr euch noch an die Jünger, die da wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen hinter verschlossenen Türen saß und bibberte vor den Juden, die gerade ihren Herrn und Meister getötet haben am Kreuz. 2 Tage lang haben sie sich gefürchtet. Und dann kam Jesus, der Auferstandene, kam und trat mitten unter sie und sagte, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Ich bin da. Und dann blies er in sie hinein und sie empfingen den Geist. Und dann waren sie gar nicht mehr unfroh und ängstlich, sondern haben sich versammelt, blieben zusammen. Und der Herr ist ihnen 40 Tage erschienen, immer wieder erschienen und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Redete zu ihnen vom Reich Gottes. Wunderbar. Ach, wir möchten alle gerne dabei gewesen sein. Wie wunderbar es gewesen ist, wenn der Auferstandene wieder erschienen ist, mal wieder nicht erschienen ist. Aber so hat er sie in seiner unsichtbaren Gegenwart trainiert. Und sie blieben zusammen. Und nach 40 Tagen ist der Herr aufgefahren in den Himmel. Und sie blieben sozusagen, in Anführungsstrichen, allein zurück. Aber mit seiner unsichtbaren Gegenwart, lobt den Herrn. Sie beteten. 10 Tage lang. Zum Schluss waren etwa 110 Beter da. Und dann ist Pfingsten passiert. Dann fiel der Heilige Geist auf sie alle und sie fingen alle an zu reden. In anderen Sprachen. Und alle, die sie hörten, ja, die hörten sie in ihren Sprachen reden. Und das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Wie wunderbar. Das Evangelium ist auf einmal explodiert. Und die Menschen sind in Scharen zusammengekommen. Und dann ist Petrus aufgestanden, hat die Predigt gehalten und den Christus, den ihr gekreuzigt habt, der ist nicht tot, er ist auferstanden und er lebt. Und er kann von jedem von euch erfahren werden, weil der Geist ausgegossen wurde auf alles Fleisch, wie schon im Alten Testament verheißen wurde. Also, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes erfahren, empfangen. So lief das Evangelium. Auf einmal 3000 Leute haben das angenommen. Natürlich, das sind nicht alle Zuhörer. Es waren nicht 3000 Leute versammelt, aber das Evangelium wurde weitererzählt. Du, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, er lebt in mir. Willst du ihn nicht auch erfahren? Tu Buße, lass dich taufen zur Vergebung der Sünde, so wirst du die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sehr einfaches Evangelium. Ich glaube, sie wussten noch nicht viel mehr als das, was sie selber gerade geschmeckt haben. Jawohl, der Herr lebt, ich habe ihn erfahren. Du musst auch glauben. Es ist der auferstandene Christus, der, den sie gekreuzigt haben. Petrus stand wieder auf, predigte. Nicht wahr? Und dann wurde ein lahmer Bettler am Eingang vom Tempel geheilt und sprang herum und jubelte und lobte Gott. Und Petrus nahm das zum Anlass zu sagen, hey, das haben wir nicht durch unsere eigene Kraft getan, sondern durch den Glauben an den Namen Jesu Christi steht dieser hier gesund vor euch. Wow, der Name ist ein wunderbares Mittel. Ein wunderbares Mittel, den Herrn zu berühren, den Herrn kennenzulernen. Dank dem Herrn für den Namen. Was ist der Name? Der Name ist so einfach, so kurz. Jesus Christus. Aber er enthält das ganze Evangelium. Zusammengefasst in diesem Namen. Und wer diesen Namen nennt und anruft, wird gerettet werden. Das ist Gottes Wort, das ist Tatsache, das ist erfahrbar für jeden Menschen. Ein Evangelium. Was ist euer Evangelium? Was macht euch aus? Was ist mein Evangelium? Ich habe mich auch gefragt. Ich habe einige Geschwister gefragt, was ist denn euer Evangelium? Du musst nicht jederzeit und immer mit strahlendem Lächeln herumlaufen, weil du ja jetzt das Evangelium, weil du den Herrn in dir wohnen hast. Das ist Unsinn, sowas zu erwarten. Aber doch muss ich wissen, was ist jetzt das, was ich habe und was ich weitergeben kann? Und die Versammlungen sind ja schon eine Ausstellung dieser Herrlichkeit des Herrn, des Evangeliums. Was machen wir in der Versammlung? Wir sagen nur weiter, was wir selber empfangen haben. Ist doch wunderbar. Darum ist die Versammlung herrlich. Für mich ist jede Versammlung herrlich. Die Hausversammlung, Gebetsversammlung, das Brotbrechen, jede Gemeindeversammlung ist für mich Evangelium. Volles Evangelium. Da wird wirklich die ganze Palette des Evangeliums erzählt. Angefangen vom Evangelium, was wir geredet haben, von Menschen, die gerettet wurden, bis hin zur Errettung unserer Seele. Jede Rettung der Seele ist schon ein Evangelium. Jeder Schritt zur Errettung, zur weiteren Errettung. Frohe Botschaft, frohmachende Botschaft, das ist im Vorsatz des Herrn. Oh Herr, das ist die Förderung des Evangeliums. Weißt du, damals, der Petrus wurde eingesperrt, nicht wahr? Und dann verhört vom Hohen Rat. Die waren so mutig. Er hat gesagt, und die haben ihn verboten, bedroht zu reden. Was können wir tun? Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ihr seid nur Menschen, sagt er mit anderen Worten. Aber wir haben Gott erfahren. Wir haben Gott erfahren, wir haben Gott gesehen. Wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen und gehört und erlebt haben. Und dann haben sie ihn wieder bedroht und freigelassen. Kurze Zeit später predigen sie wieder. Nicht wahr? Dann haben sie wieder eingesperrt. Und ein Engel hat die Türen des Gefängnisses aufgetan. Okay, geht in den Tempel und predigt. Ne? Und der Hohe Rat kam morgens zusammen und wollte sie verhören. Und das Gefängnis war leer. So eine Enttäuschung. Waren sie alle ziemlich ratlos, was geschehen soll. Bis jemand kam und sagte, die Leute da, die predigen im Tempel. Was? Im Tempel? Dann haben sie hergeführt. Ohne Aufruhr, damit nicht das Volk sich steinigt. Dann schon wieder vor den Hohen Rat gestellt. Und bedroht, du, ihr dürft das nicht, nicht wahr? Und wollten sie schon töten. Und dann gab es ja diesen klugen Rat des Gamaliels, sie nicht anzutasten. Es könnte ja sein, dass sie Gottes Werk antasten. Aber durch das Wort hat sich niemand irgendwo richtig wenden lassen. Es könnte ja sein, dass es Gottes Werk ist. Wenn nur manche Leute heute nur die Wahrscheinlichkeit ins Auge fassen würden, dass Gott ist. Nur die Wahrscheinlichkeit. Und entsprechend handeln würden, dieser Wahrscheinlichkeit gemäß. Das wäre Rettung für viele, viele Menschen. Aber es darf ja nicht sein. Gott darf ja nicht sein. Ich will ja mein eigenes Leben führen, ungestört. Ohne, dass mir jemand reinredet. Ich bin mein eigener Herr, um nicht zu sagen, ich bin mein eigener Gott. Sie wurden wieder bedroht, sogar geschlagen. Und dann kamen sie zurück zu den ihren Stolz, für den ganz Stolz darauf, für den Herrn etwas gelitten zu haben. Und dann hat die Gemeinde gebetet und gelobt und die Erde hat gewackelt. Der Herr hat wirklich ein Zeichen dazugegeben. So lief das Evangelium. Der Feind hat versucht, was er wollte. Wie auch gestern gesagt wurde, der Feind ist nicht das Problem. Wenn die Herzen stimmen, dann läuft das Evangelium. Ungehindert. Sag nicht, heute ist alles ganz anders. Weiß ich nicht, ob heute alles ganz anders ist. Weiß nicht, ob die Herzen nicht vielleicht ganz anders sind als damals. Ich bin fast überzeugt, dass heute die Herzen anders sind. Aber dass wir durchaus unsere Herzen dem Herrn geben können, damit er etwas wirkt. Frucht wirkt. Weißt du, wie auch Paulus für die Philipper betet. Um Frucht des Werkes. Er ist so darauf abgestellt, einfach nur für das Evangelium zu leben. Er lebt und es ist zur Förderung des Evangeliums geraten. Egal, ob er jetzt durch die Lande reist und lehrt und predigt oder ob er im Gefängnis ist. Okay, du sagst im Gefängnis, ich kann nicht weiter reden. Ja, wenn der Paulus nicht reden kann, dann reden seine Fesseln. Seine Ketten reden. Wie reden seine Ketten? Ja, die Leute fragen, was ist denn mit dem da los? Wir wissen, Prätorium war immer so, war ein Herrschaftssitz von einem Heerführer, einem König oder sogar einem Kaiser im Rom. Sie alle hatten ein gut befestigtes Areal, wo sie wohnten, wo sie regierten und wo sie auch ein Gefängnis hatten. War ja gut bewacht. Und da sitzt nun der Paulus im Gefängnis Und natürlich spricht sich rum, was denn dieser eine Gefangene da besonderes Schlimmes getan hat. Ist ja ein römischer Bürger in Ketten. Okay, was ist denn das für eine gefährliche Religion, die er da verkündet? Lass uns doch mal hören, das ist doch interessant. Mindestens wollen wir doch mal wissen, was da los ist. Was es damit auf sich hat. Und was er alles verbrochen hat. Ja, Paulus saß im Gefängnis. Er saß im Gefängnis wegen zur Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Wie heißt es hier in Vers 7? In der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Ja, er war zur Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums. Es ging nicht nur um ihn, es ging um das ganze Evangelium, die ganze gute Botschaft. Es ging um Jesus Christus, der in den Menschen wohnte. Es ging um das Reich Gottes, was ausgebreitet werden sollte. Der Herr steht dahinter. Und wenn der Herr dahinter steht, wer soll den Herrn hindern? Ja, kein hoher Rat, keine Fesseln, keine Feinde, das Evangelium läuft. So dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden ist. Also es hat noch weitere Kreise gezogen, nicht nur die im Prätorium waren, sondern bei allen anderen. Und die meisten der Brüder durch meine Gefangenschaft im Herrn Vertrauen gewonnen haben. Ist das nicht schön? Ist das nicht süß? Ich meine, ist das nicht eine wunderbare Wirkung des Evangeliums, dass die Geschwister dort an dem Ort, wo der Paulus gefangen war, war möglicherweise sogar Rom, dass sie anfangen, noch mehr Evangelium zu predigen. Vertrauen in den Herrn. Vertrauen in den Herrn gewonnen haben. Wir brauchen zum Evangelium predigen, brauchen wir Vertrauen in den Herrn. Oder? Warum predigen wir Evangelium? Mit wem vor Augen predigen wir Evangelium? Mit dem Herrn vor Augen. Ich vertraue ihm. Er steht hinter mir, neben mir, in mir. Er ist da. Vertrauen im Herrn. Und noch viel mehr wagen. Wagen. Damals war es wirklich ein Wagnis. Ja, Paulus war im Gefängnis. Pass auf, dass du nicht auch ins Gefängnis kommst. So war die Situation damals. Und sie verkündigen einen Gott gegen die ganze Vielgötterlehre. Und das stand unter Todesstrafe. Zu sagen, die ganzen Götter sind einfach nur Götzentod und vergiss das, nicht wahr? Der ganze Götzendienst und so weiter. Und der Kaiser war ja auch ein Gott. Und wehe, du achtest den Kaiser nicht als Gott. Das stand auch unter Todesstrafe. Also sag nicht, das war so einfach damals. Es war viel, viel schwieriger als heute. Heute verliert niemand seinen Kopf wegen des Evangeliums. Nur das Gesicht manchmal. Und das haben wir so lieb. Das Gesicht, unser schönes Gesicht, haben wir so lieb. Wir möchten das Gesicht nicht verlieren. Vergiss dein Gesicht und deinen Zustand und alles, was dir gefällt oder nicht gefällt, einmal probieren, einfach mal probieren und noch einmal probieren, das Evangelium zu sagen, ohne Scheu. Ja, die meisten der Brüder, das Wort, noch viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Sollte das heute nicht möglich sein? Doch, es ist möglich. Ich glaube das und es ist eine große Freude. Und je mehr wir Erfahrung machen mit dem Evangelium, desto weniger Furcht haben wir. Jeder hat ein Evangelium, jeder hat ein bisschen was, was er doch an froher, frohmachender Nachricht weitergeben kann. Und wir verkünden nur gute Nachrichten. Was haben wir denn sonst zu berichten? Was die Welt alles an Schlechten zu berichten hat, das lesen wir in den Nachrichten. Aber wir haben eine gute und immer wieder eine gute Nachricht. Wir sind Menschen voll guter Nachrichten. Wir reden Gutes, Gutes, Errettendes, Aufbauendes, Freudemachendes. Das ist unser Amt. Lob den Herrn. Aus Liebe, nicht wahr? Vers 16. Sie verkünden aus Liebe das Evangelium. Sie denken, oh ja, unser Bruder, unser geliebter Bruder Paulus ist im Gefängnis. Jetzt wollen wir es aber zeigen, dass das Wort Gottes nicht gebunden ist. Wir gehen jetzt raus und predigen das Evangelium. Unser guter Paulus soll sehen, es ist nicht alles von ihm abhängig. Es sind ja wir, die wir alle das Evangelium predigen können. Wir alle sind Paulus. Wir alle sind Verkündiger des Evangeliums. Und dann gehen sie los, voller Mut, voller Freude und predigen das Evangelium. Und es ist vielleicht sogar noch viel effektiver, als wenn nur allein Paulus predigt. Und ich kann mir vorstellen, Paulus war richtig froh, wie er das gehört hat, dass die Brüder umso mehr noch das Evangelium predigen. Das ist die wirklich gute Nachricht, die auch Paulus von den Geschwistern zurückbekommen hat. Aus Liebe haben sie das gemacht und natürlich aus Liebe zum Herrn. Aber manchmal brauchen wir noch einen kleinen Anstoß aus Liebe zu den Geschwistern. Oder aus Liebe zu den Menschen. Liebe ist auf jeden Fall eine gute Motivation für das Evangelium. O Herr, natürlich, es gab damals auch Probleme, wie heute auch. Christen, die auch das Evangelium predigen, aber sie predigen es mit ständiger Opposition zu Paulus. Oh nee, pass auf, Paulus, das ist ein Irrlehrer. Hier, ich habe das wahre Evangelium. Oder wie auch immer es geschehen ist, ich weiß, es steht hier nicht, aber aus Feindschaft gegenüber Paulus. War nicht so weit her mit den Christen damals und der Einheit, wie auch heute. Nicht in reiner Absicht. Nicht schön, würde ich sagen. Und so soll man das Evangelium auch nicht predigen. Das ist mit Sicherheit ganz daneben. Aber trotzdem, irgendwo scheint es doch Frucht gehabt zu haben. Einfach, dass das Wort Gottes läuft und verbreitet wird. Und Paulus sagt dazu, doch was tut's? Was macht's? Dass nur auf jede Weise Christus verkündigt wird. Auf jede Weise. Das soll uns auch, ja, wir wollen uns auch freuen über jede Art Evangelium, die verkündet wird. Auch wenn wir das nicht so akzeptieren würden. Nicht wahr? Es ist vielleicht nicht in reiner Absicht, nicht aus Liebe, sondern aus Neid und Hader. Gibt es alles. Aber was tut's, wenn nur das Evangelium läuft? Evangelium soll nach dem Willen des Herrn in reiner Form, in reiner Absicht, nach dem reinen Wort verkündet werden. Aber wenn es andere nicht tun, was kann man machen? Und trotzdem, das Wort Gottes selber ist kräftig und wirksam und kann auch Herzen wenden. Okay. Auf jeden Fall, Paulus freut sich über das Weitergehen des Evangeliums. Und wir freuen uns auch. Denn wir könnten das Evangelium gar nicht, ja, wir sind so wenige, ja. Und was können wir schon machen? Wir müssen das akzeptieren, dass der Herr an vielen Orten auch das Evangelium verkündet. Es geht natürlich um mehr als nur, dass Menschen gerettet werden. Es geht natürlich, das wissen wir auch, um das Wachstum im Glauben, um die Errettung der Seele und um den Aufbau der Gemeinde in Einheit. Wir wissen das, das ist klar. Und ich denke, wir können alle ein sehr gutes Gewissen dabei haben, diese Wahrheit der Schrift, die Wahrheit des Wortes, so auch weiter zu verkünden. Ohne dass wir jemanden darüber Rechenschaft ablegen müssen. Wir haben gesehen, wir haben geschmeckt und das verkündigen wir. Herr Jesus Christus, denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird. Geschwister, lass denn, ja, seinen Zustand und auch das Leiden, das andere gegen ihn predigen sozusagen. Ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird. Sehr schwierige Umstände, sehr schwierige. Keiner von uns hat diese Umstände. Dass mir dies zur Errettung dienen wird durch euer Gebet und durch die reiche Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Das ist eine wunderbare Aussage. Erstens bedeutet diese Aussage, ich, Paulus, benötige noch weitere Errettung. Und das wird auch nicht aufhören. Er sagt ja von sich selbst, ich habe es noch nicht ganz erfasst. Ich bin noch nicht vollkommen. Ich bin noch nicht am Ende. Ich jage aber dem Ziel entgegen. Ich habe es noch nicht ganz. Und ich brauche das auch. Ich brauche auch die Situation in der Gefangenschaft. Ich brauche das. Herr Jesus Christus. Denn ich weiß, dass mir dies zur Errettung dienen wird. Und jetzt gibt es zwei Faktoren, die wichtig sind für unsere Errettung. Gebet und der Zustrom des Geistes. Gebet und der Zustrom des Geistes. Er ist darauf angewiesen. Er, der starke Paulus, der geistliche Paulus, er lebt vom Gebet der Heiligen. In fast jedem seiner Briefe fordert er auf zu beten, ohne Unterlass. Betet, 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 ja. Und auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde, im Auftun meines Mundes. Ja, er lässt beten, weil er weiß, er ist so abhängig von den Heiligen. Und er ist so abhängig vom Herrn, dass er diesen Zustrom bekommt. Der Geist ist es, der lebendig macht. Und dieser Geist ist es, der umwandelt, der verändert. Und alles brauchen wir. Jeder braucht jeden. Jeder braucht das Gebet der Geschwister. Ich brauche euch und ihr braucht mich. Nicht, weil ich hier stehe, sondern weil ich ein Bruder der Gemeinde bin. Ich bin ein Bruder und ich brauche Gebet und für den Zustrom des Geistes, damit ich errettet werde. Wie wichtig ist, dass wir füreinander beten. Füreinander in den Hausversammlungen, füreinander in den Wohngemeinschaften, in der Nachbarschaft. Wir wollen einander dienen mit Gebet. Und das bringt den Zustrom des Geistes. Die reiche Versorgung mit dem Geist Jesu Christi. Herr Jesus Christus. Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich ihn nicht zuschanden werde. Weißt du, wenn du so einen Zustrom bekommst, dann bekommst du auch den Wunsch, ihn nicht zuschanden zu werden. Was ist denn das? Etwas, worüber ich mich später schäme. Ich möchte mich über nichts schämen, was ich jetzt tue. Das ist auch eine gute Lebensregel. Tue nichts, was du später bereuen wirst. Oder eventuell bereuen könntest. Tue nichts. Und folge einfach dem Herrn, folge dem Wort. Folge dem Herrn, folge dem Geist. Tue nichts, dann wirst du auch später nichts bereuen. Folge einfach dem Wort. Ich hoffe, dass ich Ihnen nicht zuschanden werde, sondern dass mit allem Freimut, wie immer so auch jetzt, Christus groß gemacht wird an meinem Leib. Ich möchte Christus verherrlichen. Mein ganzer Sinn, meine Ehe, meine Familie ist dafür da, den Herrn zu verherrlichen. Meine Familie hat keinen Selbstzweck, sondern sie soll auch dem Herrn dienen. Den Herrn verherrlichen in jeder Weise. Was soll uns denn hindern, den Herrn zu verherrlichen? Er ist doch da. Er hat mir seinen Geist gegeben. Mit allem Freimut, nicht mit Krampf. Ja, es gibt ja auch so eine Art, ja, Perfektionismus, der dann mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln jetzt einen Lebenswandel bewirken möchte. Denkt daran, es ist nicht unsere Kraft, sondern das Einzige, was gefordert ist, arbeitet doch mit dem Herrn zusammen. Das ist die Versicherung, dass wir in keinem Stück zu Schanden werden, sondern wie immer so auch jetzt, Christus groß gemacht wird an meinem Leib durch Leben oder durch Tod. Es ist eigentlich keine großartige Sache, dass der Paulus das sagt. Es ist einfach eine innere Haltung, die durch das Gebet der Heiligen, durch den Zustrom des Geistes bewirkt worden ist. Und er steht einfach auch dazu, dass er sich bemüht. Er sagt, sehnlich erwarten und hoffen. Das reicht. Sehnlich erwarten und hoffen. Das reicht. Dann wirst du es auch tun. Irgendwann wirst du es tun. Und darauf achten, dass du den Herrn in keiner Situation verpasst. Wir benutzen immer Situationen dafür, dass wir dem Herrn nicht so richtig nachfolgen können. Weil ich, krank bin, darum kann ich dem Herrn nicht richtig nachfolgen. Das stimmt nicht. Ich kann dem Herrn genauso nachfolgen in meiner Krankheit. Sogar oft noch besser. Oh, ich habe diesen und jenen Fehler. Ja, verherrliche den Herrn an deinem Leibe. Gib keine Entschuldigung. Einfach sehnen, erwarten, hoffen, auf den Herrn schauen, von ihm alles erwarten und mitarbeiten mit dem Herrn. Nie passiv sein. Essen, das Wort essen, trinken, Gemeinschaft haben mit Geschwistern. Es wird viel, viel bewirken. Und jetzt gibt er diesen wunderbaren Satz. Denn zu leben ist für mich Christus. Das ist die Begründung für alles, was bisher gesagt worden ist. Zu leben, denn zu leben ist für mich Christus. Und zu sterben Gewinn. Denn dann wird er bei Christus sein. Aber besser ist Leben. Besser ist Leben, sagt er hinterher. Ja, damit ich unter euch noch ein bisschen Frucht bringe. Also betet für ein langes Leben. Warum? Damit wir noch Frucht bringen. Für euch selbst und für andere. Oh Herr, ja, lass den Bruder lange leben, damit er auch lange Frucht bringt. Die Schwester, nicht wahr? Oh, unsere geliebte Schwester. Ja, lass sie noch lange leben. Nicht wahr? Ihr kennt die Geschichte, wie die Geschwister zur Zeit von Petrus ja zu ihm kommen und sagen, oh, guck mal, unsere Schwester, liebe Schwester, so und so. Und sie hat uns so viel Röcke genäht und sie hat gedient und ach komm, sie ist gerade gestorben. Der Petrus geht hin und ja, legt ihr die Hände auf und sagt, ja, steh auf, sie sollte noch weiter dienen. Gut, wunderbar. Es ist schön, solche Geschwister unter sich zu haben. Auf der anderen Seite habe ich auch Geschwister kennengelernt, die relativ früh gestorben sind. Und ach, sie hatten so den Wunsch, dem Herrn zu dienen und jetzt können sie nicht mehr dienen. Das ist auch traurig. Aber der Herr hat für jeden seinen Weg. Und wir wissen nicht, wann unser Weg zu Ende ist. Deswegen ist es gut, wenn wir jede Zeit und jeden Augenblick nutzen, um dem Herrn zu dienen. Das ist so ein Evangelium. Zu leben ist für mich Christus. Damit ist alles zusammengefasst. Ja, ich sage, von morgens bis abends sei du alles mir, Herr. Von morgens bis abends. Stell dir den Herrn vor Augen. Schon morgens, wenn du aufstehst. Herr, du bist mir alles. Zu leben bist du für mich, ja. Bei der Morgenwache, beim Frühstück, du gehst zur Arbeit, zur Schule, zur Uni. Ja, sei du alles mir. Herr, ich möchte nichts anderes als dich leben. Ja, wie macht man denn das? Das macht man nicht. Man ist nur aufmerksam auf den Herrn. Er lebt ja schon in mir. Weißt du, meine Rettung war so gewaltig, als ich den Herrn aufgenommen habe, da habe ich den gekreuzigten und auferstandenen Christus aufgenommen. Seitdem bin ich der neue Mensch. Ich habe alle Voraussetzungen. Der Herr hat mich herausgerissen aus einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Er hat mich hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich bin in Christus, in Ewigkeit. Was singen wir alles für schöne Lieder? Das muss uns mal wirklich bewusst werden, was wir haben. Alle Welt ist unter dem Fluch, ist unter Verdammnis. Ist im Tod. Es ist der alte Mensch. Der alte Mensch. Und wir waren vielleicht auch schon eine Weile alter Mensch. Ich weiß es sehr gut, wie ich alter Mensch war. Aber dann kam das helle Licht des Evangeliums und hat bei mir geleuchtet und hat mich gezogen, herausgerissen. Herr Jesus Christus. Und jetzt lebe ich im neuen Wesen des Lebens. Lest nochmal Römer 6. Lest Römer 6 und verinnerlicht dieses wunderbare Wort, was mit euch geschehen ist. Das ist Tatsache bei Gott, ob ich das jetzt so immer fühle oder nicht. Es sind Tatsachen bei Gott, die gelten. Meine Gefühle gelten nicht. Mein Denken gilt auch nicht unbedingt. Aber was Gott gesagt hat, das gilt. Das gilt für alle Ewigkeit. Das gilt vor dem Thron. Er ist mein Retter, Gott. Er ist für mich gestorben. Er ist für mich begraben, er ist für mich auferstanden, er lebt jetzt in mir. Ich habe auch die Kraft des Kreuzes und die Kraft der Auferstehung in mir. Ich glaube, und dann wird es die Wirklichkeit. Geschwister, Herr Jesus Christus, zu leben, das ist unser ganzer Tag. Unser ganzer Tag, jeder Tag wieder neu. Und es ist eigentlich ein Evangelium, so ein Leben zu führen. Eine frohe, frohmachende Botschaft. Zuerst für mich, aber dann auch für meine Umgebung. Herr Jesus Christus. Ja, lass uns einfach üben. Niemand ist vollkommen. Niemand ist so vollkommen, dass er jede Minute des Tages Christus lebt, aber wir üben es und haben Erfahrung, wenn wir glauben. Der Glaube ist in vieler Hinsicht ein Schlüssel. Lebe Christus im Glauben. Darum sagt er ja auch in Galater 2, ja, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit Christus gestorben. Was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben. Mit Glauben verwirklicht er die Tatsachen Gottes. O Herr Jesus, ja, Herr, wir loben dich. Noch zum Schluss sagt er in Vers 25, ich bin überzeugt und ich weiß, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, um euer Vorangehen und eure Freude des Glaubens zu fördern. Dafür lebt Paulus, dafür glaubt Paulus, das glaubt Paulus, davon ist er sehr überzeugt sogar, er wird wieder freikommen, um der Philipper willen. Um des Evangeliums willen, um des weiteren Werkes des Herrn. Geschwister, es ist alles eine Sache unserer Zeitausnutzung. Lass uns das üben. Es ist ein Leben des Evangeliums. Es ist nicht nur, dass wir ab und zu mal Evangelium predigen gehen, sondern es ist ein Leben des Evangeliums. Natürlich sollen wir auch gehen und das Evangelium predigen. Und noch besser, jede Gelegenheit zu nutzen, das Evangelium zu predigen. Es ist immer, ich bin immer überrascht, was für Menschen ich dabei treffe, nicht? Jetzt vor kurzem habe ich einen angesprochen. Und der war erstmal ganz erstaunt und sagte, als ich ihm ein kleines Glaubensheftchen vor die Nase hielt, ist das für Sie ein Begriff? Guckte er, Glaube. Ah ja, doch, ich war mal gläubig. Ich war mal gläubig. Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ich merkte, wie der fast mit jedem Satz er sich wieder neu öffnete. Ich habe ihm gesagt, wenn Sie mal gläubig waren, wohnt Christus in Ihnen. Und das hat er aufgenommen. Und dieser Christus ist eine ewige Errettung für Sie. Sie können nicht mehr ein Nicht-Kind werden. Sie sind ein Kind Gottes. Sie bleiben. Sie müssen sich einfach nur wieder zurückwenden zu Ihrem Retter. Gott und Retter. Also immer mehr ging das Herz auf. So, wir werden sehen, wie Menschen wieder zurückgewonnen werden für den Herrn und auch vielleicht für die Gemeinde, für den Aufbau der Gemeinde. Das ist dann ein weiterer Schritt.